Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde am heutigen Palmsonntag. Auch unsere Schwestern drüben im Haus Weitblick. Mit diesem Sonntag beginnt ja die Karwoche. Und mit Jesu Einzug in Jerusalem auch seine letzte Etappe auf dem Weg zum Kreuz. Ein Weg, der zu Lebzeiten Jesu und bis heute von wenigen verstanden wird. Vielen ist sein Weg ans Kreuz, beziehungsweise das Wort vom Kreuz, eine Torheit, ein Ärgernis. Und doch ist es ein göttliches Muss, wie es uns auch der Wochenspruch sagt, der über dieser Karwoche steht. Es ist ein Wort von Jesus aus seinem Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus und steht in Johannes 3, Vers 14 und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit einem Lied wollen wir Jesus dafür danken, dass er diesen Weg ans Kreuz für uns gegangen ist. Sie finden es unter der Nummer 179, Schau ich zu deinem Kreuze hin. 179. Wir wollen Jesus in dieser Stunde ein wenig auf seinem Weg begleiten. Der eine oder andere von Ihnen war sicherlich heute Morgen schon im Gottesdienst und hat die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem gehört. Auf diesem Weg begrüßten ihn die Menschen mit Worten aus Psalm 118. Und einige Verse aus diesem Psalm 118 wollen auch wir jetzt miteinander sprechen. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir in dieser Stunde dich begleiten dürfen auf diesem Weg, den du aus Liebe zu uns und im Gehorsam dem Vater gegenüber gegangen bist. Wir danken dir, Herr, dass du auch uns jetzt ein Wort hast, ein Wort für unser Herz, ein Wort, das uns stärkt, ein Wort, das uns Ausrichtung gibt, auch für unsere Nachfolge. Wir danken dir, Herr, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und wir danken dir, dass du jeden Einzelnen von uns segnen willst. Amen. Ich möchte gerne noch einmal ein Lied mit Ihnen singen, und zwar die Nummer 285. Jesus, wir sehen auf dich. Zum Einstieg in unseren heutigen Text möchte ich aus Johannes 12 die Verse 1 und 9 bis 19 lesen. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Massen von Festbesuchern wenden sich Jesus zu und gehen ihm mit Palmzweigen entgegen. Die Palme ist für Israel ein besonderes Zeichen. Sie ist das Zeichen der Freude, Sie ist das Zeichen des Sieges und ein Zeichen des Messias. Die Menschen gehen ihm entgegen, um ihn als König von Israel und als Befreier von der römischen Herrschaft zu begrüßen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir können uns heute kaum mehr vorstellen, was für eine Spannung und was für eine Erwartung auf diesem Fest der messianischen Sehnsucht, so bezeichnet es Dr. Meyer, was für eine Spannung und was für eine Wartung auf diesem Fest herrschte. Das Volk war in Hochstimmung, einschließlich der Jünger. Hätte die Menge offene Augen gehabt, so hätten sie bereits daran, dass Jesus auf einem Esel, dem Reittier der armen Leute, in Jerusalem einzog, erkennen müssen, dass Jesus nicht als Sieger über Rom und als Herrscher eines israelischen Weltreiches zu ihnen kommt, sondern als König im Sinne von Zacharia 9, Vers 9. Zu einem Großteil mit ausschlaggebend dafür, dass Jesus von der Volksmenge so umjubelt und geehrt wurde, war das Zeichen, das er mit der Auferweckung des Lazarus getan hatte. Wir hörten es gerade in den Versen 17 bis 19. Die Menge verstand sehr gut, dass dieses Zeichen messianischen Charakter hatte und Jesus als Messias enthüllte. Unter den nach Jerusalem hinaufziehenden Festpilgern befanden sich auch einige Griechen. Über die Grenzen Israels hinaus war der Name Jesus schon gedrungen. Und damit sind wir bei unserem heutigen Text angekommen. Aber bevor ich ihn lese, würde ich gern noch einmal ein Lied mit Ihnen singen. Und zwar auf diesen Namen, der über die Grenzen Israels hinausgedrungen ist. Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen? 241, die Strophen 1 und 2 und 4. 241, 1, 2 und 4. Jetzt lese ich die Verse 20 bis 26 aus Johannes 12. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Diese sogenannten Griechen waren gottesfürchtige Heiden mit griechischer Bildung und Sprache. Und sie hatten ein Verlangen, dem Gott Israels anzugehören. Ohne durch Beschneidung Juden geworden zu sein, hatten sie sich dem Volk Gottes angeschlossen. Man nannte sie Proselyten. Und Johannes berichtet, sie kamen zum Fest, um anzubeten. Und sie hatten einen Wunsch in ihrem Herzen: Wir wollen Jesus sehen. Nichts war ihnen in diesem Augenblick wichtiger. Und zwar den Jesus, der bereits in aller Munde war. Den Jesus, von dem sie schon viel gehört hatten, der Lazarus von den Toten auferweckt hatte, der Blinde sehend gemacht hatte. Den Jesus, von dem die Pharisäer sagen müssen, alle Welt läuft ihm nach. Diese Männer waren nicht gekommen, um bloße Feststimmung in Jerusalem zu erleben. Sie waren auch nicht gekommen, um einige interessante Begegnungen zu haben. Sie wollten Jesus sehen, ähnlich dem Oberzöllner Zachäus, der auch begehrte, Jesus zu sehen. Davon berichtet uns ja der Lukas in seinem Evangelium in Lukas 19. Darf ich Sie fragen, was Sie heute zur Bibelstunde geführt hat? Hatten Sie ein ähnliches Anliegen? Wir möchten gerne Jesus sehen, ihn besser kennenlernen. Sie begehren, Jesus zu sehen. Und dieses Sehen, das dürfen wir nicht in dem Sinn verstehen, dass sie eben mal einen kurzen Blick auf Jesus werfen wollten, so wie mir es als Kind ging, als Königin Elisabeth II. Mit ihrem Mann Prinz Philipp durch Stuttgart fuhr in ihrer Limousine. Da stand ich mit meiner Mutter und vielen anderen Schaulustigen am Straßenrand mit einem Fähnli in der Hand, um ihnen zuzuwinken. Ich habe nicht viel mehr gesehen als diese große, gewaltige Limousine. Diese Männer bringen was anderes zum Ausdruck. Sie bringen mit ihrer Bitte zum Ausdruck, dass sie den möglichen Messias und König Jesus kennenlernen und persönlich sprechen wollen. Und ich habe mich auch gefragt, was die wohl auf dem Herzen hatten, was die Jesus wohl sagen wollten. Vielleicht die Bitte: Komm auch zu uns, erweise auch bei uns deine Wirksamkeit oder bis zu uns deine Wirksamkeit. Roy Heschen hat ein Buch geschrieben, das den gleichnamigen Titel trägt: Wir wollen Jesus sehen. Vielleicht kennst du eine oder andere von ihnen. Er schreibt in diesem Büchlein sinngemäß: Es müsste auch unser aller heißes Verlangen sein, was die Griechen dem Philippus gegenüber äußerten. Wir möchten Jesus sehen. Es ist eine Bitte nach dem Herzen Gottes. Ihn sehen bedeutet nicht, sich ein objektives Wissen über Jesus anzueignen. Es bedeutet, im Glauben wahrzunehmen, dass er alles ist, was wir brauchen, als Sünder, als Versager, als Kraftlose, als Mutlose, als Hilflose, als solche, denen Weisheit mangelt und vieles andere mehr, und dass wir ihm erlauben, jetzt in diesem Augenblick für uns das zu sein, was uns fehlt. Jesus sehen heißt, ihn als den ergreifen, der unseren gegenwärtigen Mangel nicht nur sieht, sondern auch beseitigt und ausfüllt. Deshalb ist immer der erste Schritt, dass wir unsere Bedürftigkeit erkennen und ihm sagen. Soweit Roy Heschen. Wir kehren zu unserem Text zurück. Die Griechen suchen nach Menschen, die ihnen mit ihrem Anliegen weiterhelfen können. Und sie wählen den richtigen Weg. Sie sprechen nicht irgendeinen der Festpilger an, die ihnen unterwegs begegnen, auch nicht einen Pharisäer, sondern Philippus, der zu den ersten Jüngern von Jesus gehört, aus Bethsaida in Galiläa stammte. Philippus soll ihnen eine Audienz bei Jesus vermitteln. Ich habe gedacht, es könnte sein, dass die Jünger ja versuchten, Störungen von Jesus fernzuhalten und die Griechen gar nicht direkt Jesus ansprechen konnten. Wenn wir an die Kindersegnung denken, wo die Mütter kamen mit ihren Kindern, da wollten es die Jünger ihnen auch verwehren, zu Jesus zu kommen. Vielleicht wagten es die Griechen aber auch gar nicht. Man könnte fast denken, dass sie Philippus wie einen der zukünftigen Minister von Jesus ansprechen. Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus will nicht allein entscheiden. Er bespricht ihr Anliegen mit Andreas, dem Bruder von Petrus. Auch dieser gehörte zu den ersten Jüngern von Jesus. Und auch er stammte wie Philippus aus Bethsaida in Galiläa. Beide trugen sie griechische Namen, was sicherlich mit der Grund war, dass sich diese Männer an Philippus wandten. Gemeinsam sagen es die beiden Jünger Jesus. Die Ausführlichkeit, mit der Johannes von dem Anliegen der Griechen berichtet, zeigt uns, dass es in den Augen der Jünger sich nicht um irgendeine Bitte gehandelt hat, die an sie herangetragen wurde, sondern um eine bedeutsame Sache, die sie mit unterstützten. Es stellte sich auch für sie dadurch die Frage, oder vielleicht auch schon vorher, würde sich Jesu Wirksamkeit über die Grenzen Israels hinaus öffnen? Deutete nicht das Verlangen der Griechen schon darauf hin, auf eine baldige weltweite Erlösung der Nationen? Und deutete nicht die ganze Feststimmung schon darauf hin, dass Jesus sich als Messias offenbaren würde? Was würde Jesus antworten? Seine Antwort ist ungewöhnlich und für alle, die sie hörten, sehr ernüchternd. Die Stunde ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die Stunde ist gekommen. Das heißt, die vom Vater bestimmte Stunde. Aber diese Stunde war noch nicht die Stunde, wo alle Welt Jesus zujubeln und ihm huldigen wird. Mit einem einzigen Satz macht Jesus ihnen klar, dass sie zu einem leidenden und sterbenden Jesus gekommen waren. Der Weg zur Verherrlichung ist ein anderer als die Jünger es sich erhofften und erwarteten. Seine Stunde, Jesus' Stunde, das ist und bleibt die Stunde seines Leidens und des Kreuzes. Gerade jetzt, nach diesem einzigartigen, großartigen Einzug Jesu in Jerusalem, muss Jesus seinen Jüngern mit aller Deutlichkeit sagen, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt's allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Weg der Verherrlichung. Jesus erdet quasi die Begeisterung und den Glauben der Festpilger nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem. Er tat's bereits, als er nicht auf einem Pferd in Jerusalem einzog, sondern auf einem Esel. Aber die Jünger hatten zu dem Zeitpunkt dieses Zeichen nicht verstanden. Jesus leitet seine Aussage mit einem doppelten wahrlich, wahrlich ein, so wie wir es an verschiedenen Stellen im Johannesevangelium immer wieder lesen. Er will damit sagen, es ist gewisslich wahr, es ist ganz bestimmt wahr, daran gibt es nichts zu rütteln und zu ändern. Jesus macht sich auf, sein gewaltigstes Werk zu tun, zu dem er Mensch wurde und auf diese Erde kam, nämlich für unsere Sünde ans Kreuz zu gehen, damit er viele Kinder zur Herrlichkeit führte. So hat es der Schreiber des Hebräerbriefes gesagt, in Hebräer 2, Vers 10. Die Welt wird in seiner Tat ein Scheitern sehen. Für Jesus ist es die Vollendung seiner Sendung und die Erfüllung seines Auftrags vom Vater. Und sollten bei seinen Jüngern und bei den fragenden Griechen noch die falsche Vorstellung bestanden haben, dass sein Weg auch ohne Kreuz zur Herrlichkeit führen könnte, dann nimmt er ihnen mit diesem Vers 24 jede Illusion. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Ein Weizenkorn wird in die Erde gelegt und stirbt. Es vergeht dort. Es löst sich auf. Aber aus diesem einen Korn werden viele, wird eine Ähre, die bis zu 100 einzelne Körner enthalten kann. Fällt das einzelne Korn nicht in die Erde, bleibt es allein und bringt keine Frucht. Jesus spricht in diesem Bild von sich. Er zeigt ihnen seinen eigenen Weg. Auf Golgatha wird er sein Leben wie ein Weizenkorn in die Erde fallen lassen, um uns zu erlösen und Frucht zu wirken, wie sie Jesaja schon angekündigt hat in Jesaja 53, Vers 10 bis 12. Dort lesen wir: So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Eigentlich begann sein Weizenkornweg schon viel früher, schon damals und damit, dass Jesus die himmlische Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und als hilfloses Kind auf diese Welt kam. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 6, Jesus hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus ging auf dieser Erde nicht den Weg des Erfolges. Er suchte auch nicht den Beifall der Massen. Er ließ sich auch nicht zum Brotkönig machen. Er ging den Weg seines göttlichen Auftrags, den Weg der Selbsthingabe und des völligen Gehorsams seinem Vater gegenüber. Wäre Jesus diesen Weg nicht bis zum Ende für uns gegangen, gäbe es für uns keine Hoffnung und keine Erlösung. Bevor wir zu Vers 25 und 26 gehen, wollen wir noch mal ein Lied miteinander singen. Nummer 318, die Sach ist dein, Herr Jesu Christ, die Sach, an der wir stehen. 318. In Vers 25 und 26 geht nun der Blick Jesu von sich weg zu seinen Jüngern und zu den Griechen. Jesus zeigt ihnen, was Jüngersein unter einem solchen Messias bedeutet. Jesus sucht keine Bewunderer. Er sucht keine Fans, die für ihn schwärmen, sondern Nachfolger. Und zwar Nachfolger auf dem Weizenkornweg. Auch unter seinen Jüngern gab es viele irrige Vorstellungen. Noch kurz vor seinem Sterben stritten sie darüber, wer unter ihnen der Größte sein soll oder ist. Lukas 22, 24, folgende. Oder denken wir an die Mutter von Jakobus und Johannes, die Jesus für ihre Söhne um den Platz zu seiner Rechten und zu seiner Linken bittet. Unsere irrigen Vorstellungen über Jesus mögen sicherlich anders aussehen als die der Jünger. Vielleicht dachten wir einmal, als wir Jesus nachfolgten, am Anfang unserer Nachfolge, dann erlebe ich vielleicht Heilung von meiner Krankheit, wie ich es von dem Blindgeborenen, von dem Gelähmten, von der Schwiegermutter, von Petrus und von vielen anderen in der Bibel gelesen habe. Wenn ich Jesus nachfolge, dann wird es mir besser gehen. Wenn ich Jesus nachfolge, dann. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal enttäuscht waren von Jesus, weil Sie sich's anders vorgestellt hatten, Ihren Weg mit ihm. Jesus sagt Ihnen nun in Vers 25 und 26, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Was will uns Jesus mit diesen Versen sagen? Wofür will er seine Jünger und damit auch uns gewinnen? Da lasen wir gerade, wer sein Leben liebt, der wird's verlieren. Und demgegenüber, wer sein Leben hasst, der wird's zum ewigen Leben bewahren. Was heißt das praktisch? Lieben und hassen drücken hier keine Gefühle aus, sondern bedeuten eine Wahl. Man liebt, was man wählt, wofür man sich entscheidet. Und man hasst, was man ablehnt. Also wir müssen uns entscheiden, was uns wichtiger ist. Je mehr wir Jesus lieb haben, umso mehr werden wir alles, was ihm nicht gefällt, hassen. Wir werden lieben, was er liebt. Und dann werden wir auch nicht länger unser Leben nach eigenem Gutdünken weiterleben wollen. Wer aber sein bisheriges, natürliches Leben festhält, das heißt, seine Art zu leben, sein Wesen, seinen Willen, sein Wollen. Wer sein Leben so liebt, dass er es an die erste Stelle setzt, der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt für weniger wichtig nimmt als das ewige Leben, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Neues Leben ist nur anstelle des alten, von der Sünde gekennzeichneten Lebens zu bekommen. Nicht beides gleichzeitig, das geht nicht. Dr. Meyer schreibt in seinem Kommentar zum Johannesevangelium, sein Leben in dieser Welt hassen bedeutet, dass ich mich entscheide, es Gott zur Verfügung zu stellen, ihn regieren zu lassen und nicht selbst über mich bestimmen zu wollen. Es ist das Gegenteil von Selbstbestimmung. Einmal grundsätzlich, dann aber immer wieder sind wir in unserem Leben in diese Entscheidung gestellt. Jesus will, dass wir echtes Leben finden, Leben in göttlicher Qualität. Es ist das Leben Jesu mit all den guten Eigenschaften, die ein Leben lebenswert machen und nach denen wir uns sehnen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Treue, Güte, Selbstbeherrschung. Bei Matthäus finden wir ganz ähnliche Worte Jesu. Er sagt in Matthäus 16, Vers 24 bis 26, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Jesus spricht hier mit großer Selbstverständlichkeit vom Kreuztragen seiner Nachfolger. Jeder hat sein von Gott verordnetes Kreuz, das für ihn Sterben bedeutet. Und dieses Kreuz kann angenommen oder abgelehnt werden, nach unserer Wahl. Ich weiß nicht, ob Sie auch solche Sterbenswege in Ihrem Leben kennen. Haben wir sie angenommen oder reiben wir uns dran? Das kann zum Beispiel der Weg an der Seite eines ungläubigen Partners sein. Oder auch in der eigenen Familie. Es kann ein Sterbensweg unter Arbeitskollegen sein, die uns wegen unseres Glaubens belächeln oder vielleicht sogar meiden. Ein Kreuz kann aber auch eine chronische Erkrankung sein oder auch eine Behinderung. Jesus macht seine Nachfolge nicht leicht. Er will vertrauenswürdige Jünger um sich haben, auf die er sich beim Bau seiner Gemeinde und beim Kampf mit den bösen Mächten der Finsternis verlassen kann. Weiter sagt Jesus in unserem Johannestext: Wer mir dienen will, niemand ist gezwungen, Jesus zu dienen. Wir haben die volle Freiheit, es zu tun oder aber auch zu lassen. Aber wenn einer es tut, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Das heißt, ganz nahe bei ihm, in seinen Fußspuren, bereit, sich mein Wesen aufprägen zu lassen, bereit, von mir zu lernen, bereit auch zum Leiden, bereit zur Niedrigkeit, bereit zum Gehorsam, bereit, meiner Führung zu vertrauen. Wir wollen uns prüfen an der Stelle. Sind wir da, wo Jesus ist? Sind wir da, wo Jesus ist, auf seinem Weg? Es geht darum, dass wir den Jesusweg gehen. Aber ich habe mich an der Stelle auch fragen müssen, passt denn ein Weg des Leidens und des Sterbens in mein Lebenskonzept? Passt ein solcher Weg in Ihr Lebenskonzept? Jesus selbst diente uns durch die Dahingabe seines Lebens. Und es fiel auch Jesus nicht leicht. Wenn wir an Hebräer 5, Vers 7 denken, wo es heißt, Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Oder wenn wir in unserem Textabschnitt Johannes 12 einen Vers weiterlesen, dann sagt Jesus dort in Vers 27: Jetzt ist meine Seele betrübt, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Petrus schreibt später in seinem ersten Brief: Ihr seid dazu berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass auch ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Das kann unter Umständen bedeuten, dass wir um seines Namens willen Spott und Nachteile erleiden müssen, unter Umständen sogar einmal Verfolgung. In dem Choral »Mir nach spricht Christus, unser Held« lässt Johann Scheffler Jesus sagen: »Fällt's euch zu schwer, ich gehe voran, Ich stehe euch an der Seite. Ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn, bin alles in dem Streite. Ich muss Ihnen sagen, dieser Choral hat mich sehr ermutigt. Jesus geht voran und er steht uns zur Seite. Und weil das so ist, können wir auch die vierte Strophe, die letzte Strophe dieses Chorals mitsprechen. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut, getrost und gern in allem Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des ewigen Lebens nicht davon. Jesus hat uns mit seinem Leben Fußstapfen hinterlassen und beim Studieren unserer Bibel werden wir sie entdecken. Er hat uns auch Fußspuren hinterlassen auf dem Weg des Dienens, wenn wir an Johannes 13, die Fußwaschung, denken. Seinen Fußstapfen im Alltag zu folgen, ist für unsere natürlichen Menschen nicht immer leicht. Aber es wird uns von manchen falschen und eigenen Wegen auch bewahren. Fußstapfen geben Orientierung. Denken wir an ein Schneefeld im Gebirge. Was ist für eine Hilfe, wenn wir da Fußspuren vor uns haben und wissen, da ist einer vor mir gegangen und er ist auf diesem Weg ans Ziel gekommen. Wir dürfen mit dem David zusammen beten. Sinke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, dass mein Gang nicht wankend werde. Wir kommen noch zum Lohn der Nachfolge. Wir haben bisher darüber nachgedacht, über den Preis der Nachfolge. Was darf uns unsere Nachfolge kosten, unsere Jesus-Nachfolge? Was heißt es für mich, Jesus auf dem Weizenkornweg zu folgen? Nun zu der Frage, lohnt sich's? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Lohnt sich's auch in dieser bestimmten Sache, die mir gerade so Mühe macht, die mich umtreibt? Vielleicht stellten wir uns schon diese oder ähnliche Fragen in unserem Leben auch. Auch der Petrus hat Jesus einmal gefragt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns denn dafür? Ich wurde auch an Wilhelm Löhe erinnert. Wilhelm Löhe war der Gründer der Diakonissenanstalt Neuendettelsau und er antwortete auf die Frage, was ist mein Lohn, dem Herrn unter den Elenden und Armen zu dienen? Weiß es jemand, was er geantwortet hat? Genau, also zumindest die Diakonissen müssten es wissen, gell, unsere Schwester. Mein Lohn ist, dass ich darf, ja. Wir halten noch einmal fest, Jesus lässt seine Jünger weder über die Kosten bzw. den Preis der Nachfolge im Unklaren, noch über den Lohn. Und was ist nun der Lohn? In Vers 26 sagt Jesus, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Ich habe mir dazu geschrieben, auf dem Weizenkornweg, nahe bei ihm, mit ihm unterwegs. Oder in einer anderen Übersetzung heißt so, wo ich bin, da wird auch sein, wer mir dient. Und da könnte man dazu sagen, das heißt, mit Jesus in der Ewigkeit beim Vater. Und darum bittet er auch in seinem hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich will, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Dann heißt es zweitens, und wenn jemand mir dient, den wird mein Vater ehren. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Erstens, Jesus sucht Nachfolger. Nachfolger, die bereit sind, seinen Weizenkornweg mitzugehen. Und zweitens, er spricht nicht in einer gewinnenden Rede von seiner Größe und Allmacht, um neue Anhänger für sein Reich zu begeistern, sondern drittens, er erklärt in einem anschaulichen, verständlichen Beispiel und Bild den, den ihr kennenlernen wollt. Er wird und muss sterben. Viertes, Jesus nachfolgen heißt, sein Leben diesem Herrn zur Verfügung stellen. Und ein letztes, was Jesus seinen Jüngern versprochen hat, ermutigt auch uns, auf dem Kreuzesweg zu bleiben. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und wo ich bin, der wird auch der sein, der mir dient. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, ich möchte dir nochmal danken, dass du uns mit deinem Leben Fußspuren hinterlassen hast, die wir in deinem Wort entdecken dürfen. Und ich möchte dir nochmal danken dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, in Hingabe und Treue und Liebe dem Vater und uns gegenüber. Und danke, Herr, dass du uns auf diesem Weg auch nicht allein lässt, dass wir nahe mit dir leben dürfen, gehen dürfen. Und dass du uns auch, wenn du uns Dinge auferlegst, die uns nicht leicht sind, dass du deine Schultern mit drunter schiebst und mit uns trägst und dass du keins von uns überforderst. Und danke, Herr, dass du auch gesagt hast, wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und danke, Herr, dass du uns immer mehr in dein Bild umgestalten willst auf diesem Weg. Danke, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir jetzt auch mit dir in diese Karwoche hineingehen dürfen, dass wir mit dir auf Ostern zugehen dürfen und wissen dürfen, du bist nicht im Grab geblieben. Du hast dich als Weizenkorn hineingegeben, aber du bist auch der, der auferstanden ist und lebt. Wir preisen und loben dich. Amen. Ja, wenn Sie schon nach Hause gehen müssen, dann wünsche ich Ihnen einfach eine gesegnete Woche, gesegnete Karwoche, wenn man sich nimmer sieht, auch gesegnete Ostern. Und ansonsten freue ich mich über alle Begegnungen nachher hinten beim Kaffee trinken. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.